Und ich bete zum Anfang wie gehabt. Vater im Himmel, ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und dass wir gemeinsam dein Wort öffnen können, dass wir uns Stelle um Stelle lesen dürfen und uns mit den Gedanken darauf ausrichten, dem aussetzen dürfen. Herr, ich will dich darum bitten, dass du es schenkst, dass dieses Wort für uns zum Licht wird. Ja, es ist so viel Dunkelheit um uns herum, so viel, was verwirrt, so viel, was uns ablenkt, so viel, was kein wahres Licht ist. Manches vielleicht, woran wir uns freuen, aber wirkliches Licht von dir ist es nicht, Herr. Ich will dich bitten, Herr, so wie dein Wort in einer Deutlichkeit, in einer Klarheit dieses Licht gibt, wie sonst nichts anderes auf dieser Welt. Lass es uns sehen, gib uns die Augen, das wahrzunehmen, zu verstehen und Herzen das zu glauben. Amen. So, wir haben jetzt Teil 9 in unserer Reihe. Christ und Gesetz, und haben eine große und lange Grundlage uns erarbeitet und kommen jetzt so langsam, setzt das Flugzeug zum Landeflug an, sodass wir an anderer Stelle wieder abheben können und fortfahren. Aber ich will noch ein bisschen mit euch heute durchgehen und das Neue Testament durchforschen ein bisschen. Wie stehen wir dann aber jetzt letztendlich als Christen zu dem alttestamentlichen Gesetz? Also, was fangen wir damit an? Es ist ja immerhin in der Bibel, oder? Es ist ja Teil von unserer Bibel, und wir sagen nicht nur sola scriptura, sondern tota scriptura, das heißt die ganze Schrift. Also das heißt nicht nur ein bisschen was wir uns davon aussuchen, sondern die ganze Schrift. Und in dem Sinne, wie können wir es einordnen? Lesen wir es nur also als historisches Dokument? Ja, damals für die Israeliten galt. Gut zu wissen, schön. Gehen wir weiter. Was ist die Bedeutung dessen für uns? Und ich hoffe, dass ihr gut gegessen habt, aber nicht zu gut. Also, dass die tagesformabhängige Höchstleistung noch verfügbar ist. ja, ich will einsteigen mit Hebräer 7. Könnt ihr gerne aufschlagen. Hebräer Kapitel 7. Und da steigen wir ein mitten in eine Argumentation von dem Schreiber, der zwei verschiedene Gottesdienste oder Arten und Weisen Gott zu verehren, beziehungsweise den Dienst an ihm zu tun, oder zwei verschiedene Arten von Priestertum, könnte man auch sagen, uns hier gegenübergestellt werden. Welche könnten das sein? Wenn ich frage, dann müsst ihr antworten, wenn ihr wisst, aber also nicht mehr, gell? Ja, das levitische Priestertum und das Priestertum Jesu Christi. Ja. Oder das Priestertum, könnte man sagen, von Melchisedek. Okay. Aber das ist das Priestertum Christi. Jetzt steigen wir ein in Vers 11. Vers 11. Und da spricht er jetzt so: Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm, also mit dem Priestertum, hat das Volk das Gesetz empfangen. Welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Also, was er hier sagt ist, ich will zusammenfassen nur, wenn das Priestertum, was Gott eingerichtet hat am Berg Sinai mit Aaron und mit allen, wenn das schon genügend gewesen wäre, dass die Leute zu Gott kommen könnten, warum hat er danach dann noch von einem anderen Priester gesprochen? Von welchem hat er gesprochen und wo? Nur um es nochmal aufzugreifen.
Melchisedek meinst du?
Hm?
Melchisedek meinst du?
Ja, Melchisedek. Und auf welche Stelle spielt er genau an? Psalm 110, richtig. Also in Psalm 110, weit nachdem schon das Ganze gegeben worden ist, wird so ein Ausspruch gemacht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ja? Also da wird zu einem gesagt, dass er auf eine Art und Weise, wie Melchisedek Priester war, Priester sein wird. Ja? Und die Frage ist hier, die er sich stellt, wenn das erste schon perfekt gewesen wäre, wenn es schon gelangt und ausgereicht hätte, dann bräuchte man ja kein zweites aufstellen. Aber guck mal, was er jetzt sagt. Das ist eine interessante Aussage, oder? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Okay. Also er sagt, wenn da ein anderes Priestertum kommt, dann kommen auch andere Bestimmungen dazu. Okay? Also da sehen wir etwas ganz Wichtiges wiederum, was zu unserem ganzen Thema zusammenhängt. An anderer Stelle denke ich, es hängt sehr ähnlich damit zusammen, was Jesus sagt, man tut nicht einen Flicken von neuem Gewand dann auf ein altes Kleid oder ja, das, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, ja. Also das passt nicht zusammen, das muss neu und neu muss zusammen und dann passt es. Dann sagt er hier weiter, also wir sehen, es ist eine Änderung des Gesetzes unbedingt notwendig, gar nicht umgänglich. Und dann lesen wir ein paar Sachen weiter, oder nee, lesen wir es trotzdem, sonst kommt es zu sehr. Vers 13, denn der, von dem dieses gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Also, Vers 14, denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Wer hat es nochmal gehabt? Wen hat er gesagt, wer soll den Priesterdienst machen? Levi. Also, Levi, Juda, das ist ein Unterschied. Es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Ja, das war Vers 14 und jetzt Vers 15. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Okay, die ganze Argumentation, das jetzt zu verstehen, das ist ein Punkt, aber was mir wichtiger jetzt ist, wie bezeichnet er hier das Gesetz und das Gebot, aufgrund dessen Aaron Priester geworden ist? Das ist ja das Gesetz Moses, gell? Wie bezeichnet er es? Mit welchem Zusatz? Mit welchem Adjektiv? Mit welchem W-Wort? Wie ist es? Vers 16.
Nach dem Gesetz eines fleischlichen
Gebots. Eines fleischlichen Gebots. Oh. Ha? Kommt da eigentlich von Gott? Warum ist es denn ein fleischliches Gebot? Noch interessanter wird es, wenn wir bitte Finger drin lassen, weil wir schlagen gleich wieder zurück. Römer 7. Römer 7, Vers 14. Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. So, was jetzt? Ist das Gesetz fleischlich oder ist es geistlich? Komm, abstimmen. Wer ist dafür, dass es fleischlich ist? Wer ist dafür, dass es geistlich ist? Lesen, bevor wir es auflösen, lesen wir nochmal im Finger noch weiter auch hier drin lassen, bei Römer 7 auch drin lassen. Hin und her, zick, zick. Hebräer 7, Vers 18. Hebräer 7, 18. Da fährt er jetzt fort. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Oh, also das Gesetz wird nicht nur als fleischlich bezeichnet, sondern als schwach und nutzlos. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Okay, es ist schwach und nutzlos, sagt er. Wenn wir nochmal Römer 7 aufschlagen. Römer 7, Vers 12. Aber Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig, das Gebot heilig und gerecht und gut. Boah. Da denkt man sich, okay, was ist jetzt, ne? hat jemand Gedanken dazu? Bevor ich euch alles, was ich selber gekaut habe, euch weitergebe, wie könnten wir das verstehen? Weil es stimmt beides.
Ich würde sagen, das Gesetz ist auf jeden Fall geistlich, weil es von Gott ist, aber es mutet unserem Fleisch zu, das zu erfüllen.
Unser
Fleisch, das erfüllt.
Ja. Das schaffen wir eigentlich. Ja, das geht in eine sehr gute Richtung.
Letztendlich will das Gesetz Mose ja eigentlich nur aufzeigen, dass wir als Menschen das nie schaffen können.
Das ist richtig, ja.
Unsere eigene Unfähigkeit unter Beweis stellen.
Okay, ist es jetzt dann geistlich oder fleischlich? Also in Bezug auf die Fragestellung, ist es richtig, diese Aussage?
Darauf bezogen ist es fleischlich, weil es für das Fleisch ist, um dem Fleisch zu sagen, du schaffst das nie.
Okay, also es ist ganz richtig, was ihr beide gesagt habt, nämlich wenn wir die Quelle anschauen, wo es herkommt, von wo es entspringt, dann müssen wir sagen, es ist geistlich. Okay, weil es kommt von Gott. Das, wo es drauf hinzielt, ist, zu wem spricht das Gesetz?
Zum Fleisch.
Zum Fleisch. in Bezug auf was werden Anordnungen getroffen? Hier in diesem ganzen Kontext. In Bezug darauf, wer darf Priester sein, was muss der Priester machen, er muss sich waschen, er muss verschiedene Dinge, die am Fleisch sozusagen geschehen, also die, das heißt am Körper, das irdische Dinge sind, die das Irdische betreffen. Ja? Also in diesem Sinne ist das Gebot, es zielt in Richtung auf das Fleisch, aber von seinem Ursprung her ist es geistlich und es ist gut. Ja? Und das zeigt ein bisschen die ganze Spannung auf, in der wir uns befinden. Und ich möchte jetzt mit euch ein Stück weit weitergehen und versuchen, nach dem, was wir alles gesehen haben, diese Spannung mehr und mehr aufzulösen. Galater 2 bestätigt das nochmal sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Galater 2, Vers 12, dass das Gesetz auf das Fleisch zielt, diese Tatsache. Galater 2, Vers 12, das stimmt nicht. Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, unser Glaube steht dem gegenüber jetzt hier, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Okay. Also das Gesetz zielt in dem, wie es gegeben wird, zielt es nicht in erster Linie auf den Geist und auf das Glauben daraus hervorgebracht wird, sondern die Bedingung, die Vereinbarung ist, tu diese Dinge, erfülle und dann wirst du leben daraus. Also seht ihr, dass die Zielrichtung, wohin das Gesetz hineinspricht, das ist in eine fleischliche Richtung, aber es ist geistliche, weil es von Gott kommt. Galater 3, 12. Galater 3, Vers 12. Lest es gerne nochmal, schreibt es euch auf. Und wir haben gelernt, dass wir auf dem Weg des Gesetzes, dass wir da weder gerettet werden können, dass wir weder gerecht werden können vor Gott, noch dass wir ihm angemessen dienen, indem wir versuchen, dieses Gesetz, selbst nachdem wir zum Glauben gekommen sind, zu erfüllen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir das tun. Ja? Aber die große Frage, mit der ich mich heute eben jetzt beschäftigen will, was machen wir dann aber jetzt mit dem Gesetz? Wir unterstehen ihm nicht mehr, wir sind nicht mehr unterjocht unter dieses Gesetz, aber ziehen wir dann den Schluss, dass wir es rausnehmen aus der Bibel? Oder lassen wir es einfach so stehen, als Schmuckstück im Schrank oder im Keller irgendwo versteckt? Was machen wir damit?
Das zeigt uns den Wert auf, den das neue Gesetz hat, weil wenn wir das nicht hätten, das neue, dann müssten wir das und das alles tun. Mhm. Also die ganzen Opfer und so weiter. Und das zeigt uns, wie befreit wir sind vielleicht.
Das stimmt. Ich möchte nochmal zwei Stellen mit euch lesen. 2. Timotheus. Die fordern uns nochmal ein bisschen heraus. 2. Timotheus 3, Vers 14. Eine Aufforderung von Paulus an Timotheus. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Kennt diese Verse super gut, gell? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Aus der Perspektive von damals, was bedeutet das? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ich würde das Neue Testament nicht 100% ausklammern, aber wohin zieht es vor allem? Aufs Alte. Okay, denn Paulus ist gerade dabei, mitunter das Neue Testament zu vervollständigen. Ja, deswegen, Es heißt, dieses Alte Testament, wovon das Gesetz ein Teil ist, ist, was heißt es hier? Nützlich zur Lehre. Man kann dadurch lernen. Unterwiesen werden. Hier heißt es zur Überführung. Was ist Überführung? Das ist komisch, gell? Wenn der Leichnam überführt wird, gell, von einem Land ins andere.
Das ist nicht diese Überführung.
Nein. Was für Überführung ist es?
Das ist die Überführung des eigenen Verfehlens.
Ja.
Zeitlang auf. Also das Aufzeigen, Überzeugen. Von einem besseren.
Also nochmal, wenn wir, das ist die klassische Situation vor Gericht. Was bedeutet, jemanden von seiner Schuld zu überführen? Das Gegenteil heißt was? Also von dem, was er behauptet, nämlich unschuldig zu sein. Okay, also er behauptet, ja genau, also das bedeutet, seine Schuld zu erweisen. Ja. Also ganz klar und deutlich zu machen, für alle offenkundig zu machen und alle zu überzeugen. Ja, das bedeutet überführen. Und wenn es also überführen von einer Wahrheit, von einer Tatsache, von den Fakten. Ja, es handelt sich um eine tiefe Überzeugung. Also das Alte Testament ist dazu in der Lage und sollen wir dazu gebrauchen, zu überführen. Ja, das heißt, uns von gewissen Wahrheiten, insbesondere natürlich hier in Bezug auf unsere Schuld, zu überführen. Also es offenkundig zu machen. Zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist ganz ähnlich wie Lehre, gell? Um zu lernen, um Gerechtigkeit zu verstehen. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. So. Also, Altes Testament bzw. Gesetz, zack, rausschmeißen? Auf gar keinen Fall, oder? Wenn das so einen Wert hat, wenn so Paulus das Alte Testament einstuft, dürfen wir das auf gar keinen Fall tun. Und wenn wir es noch klarer ausdrücken wollen, Matthäus 3, diese zwei Stellen hat uns der Friedrich auch vor einiger Zeit mal in die Gruppe reingeschrieben, nämlich Hebräer 7 und Matthäus 5 ist es, Entschuldigung, meine Zahlen heute, und gefragt, wie das zusammenpasst, und das wollen wir heute mit beantworten auch. Matthäus 5, Vers 17. So steht hier: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Was Jesus hier von vornherein deutlich macht und klarstellt, ist, wie in Lukas haben wir das auch, ich glaube, als wir die Reise gegangen sind, haben wir das auch angeschaut. Ja, okay, hier schlagen wir es noch einmal auf, kommt, das passt hier sehr gut hinein. Lukas, jetzt lasst mich aber kurz überlegen, das ist Kapitel, ja genau, Lukas 16, jawohl. 16 Vers 16 lesen wir mal. Das Gesetz und die Propheten, das heißt das Alte Testament, gehen bis auf Johannes. Also das hat eine große Spannweite und geht bis auf Johannes. Und von da an wird etwas Neues verkündigt. Okay? Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. So, was meint ihr, was das heißt? Gibt es Ideen? Bedeutet es, jeder dringt mit Gewalt hinein? Nun, dass jeder mit Gewalt hineindringt, das ist ein Bild. Es gibt ganz viele Leute, die das toll finden und die damit dabei sein wollen. Ich meine, da gibt es verschiedene Vorstellungen davon, wie dieses Reich aussieht, oder? Die Jünger haben sie unter sich daraus gemacht, wer wird dann der erste Minister sein? Und wer wird die rechte Hand sein? Ja, was auch immer, haben sie versucht auszuhandeln, weil sie in erster Linie ein irdisches Reich gedacht haben. Und jeder will damit dabei sein. Jeder will Teil der Bewegung sein. Jeder will damit hineindrängen. Und vor allen Dingen gibt es so eine Meinung, wow, Jesus ist jetzt gekommen, hat all das ganze alte, lästige und zerschmettert er und tut auf die Seite und schiebt es weg und sagt, vergesst einfach das Alte Testament, ich sag euch was ganz anderes. Was sagt Jesus daraufhin? Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Also, was ist die Warnung von Jesus? Es ist die Warnung an uns zu sagen, das Alte Testament brauchen wir nicht, wir können es auf die Seite tun, wir können es vernachlässigen, wir haben jetzt was ganz anderes und was ganz Neues. Ja, ja, es ist neu, was Jesus bringt, aber wir dürfen es nie trennen von dem Alten. Es hat seinen Zweck, das wollen wir jetzt aber noch weiter auf die Schliche gehen. Ja, was für einen Zweck hat es denn dann? Wie gehen wir dann weiter damit um, wenn es nicht mehr diese strenge Lebensregel für uns ist? Ja? Und ich denke, dass es verschiedene gibt. Eine Stelle würde ich auch noch kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 24. Und wenn es Fragen gibt, dann stellt mir ein verbales Bein. Unterbrecht mich und fragt.
Das jetzt noch auflöst mit Matthäus 5. Also das kommt noch, oder?
Ja, ja.
Das
ja, ja.
Das ist kompliziert.
Ja, ja. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Da sagt Paulus, schau mal, und das bestätigt das nochmal, aber dies bekenne ich dir, und das ist seine Verteidigungsrede hier vor dem Felix, ja, und die beklagen ihn an, ja, die Juden. Weswegen klagen die Juden immer den Paulus an? Was meint ihr?
Warum?
Ja, warum klagen sie den an?
Weil er diese Aufruhr verursacht.
Ja. Ja, genau, weil er eben lehrt, weil er das Gesetz auf die Seite setzt, weil er Mose auflöst, weil er den Tempel, all diese Dinge, ja. Alles, was Stephanus genau dasselbe vorgeworfen wurde. Es heißt hier, dass sie klagen ihn an, dass er versucht hat, den Tempel zu enteignen. Das sind natürlich auch manche Sachen, die einfach gar nicht stimmen, ja. Apostelgeschichte 24, Vers 14, Paulus, was er jetzt selber über sich sagt. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, interessant, gell? Ja, wurden eine Sekte bezeichnet. Also wenn die Leute zu dir sagen, du bist einer Sekte drin, kannst wissen, du bist es nicht, aber es ist nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Ja, bist in guter Gesellschaft. Dass ich so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten steht. Ha. Okay, also, Paulus sagt es nochmal, gell? Also, er glaubt, das ist alles und das ist für ihn alles von Bedeutung und wichtig, was da drin steht. Also, ein sehr wichtiges Statement. So, aber ist dieses Gesetz jetzt eben nützlich für uns? Inwiefern lösen wir das Gesetz nicht auf? Inwiefern halten wir dieses Gesetz oder tun wir dieses Gesetz, so wie es Matthäus 5 heißt? Inwiefern? Auf welche Art und Weise? Drei verschiedene Punkte, denke ich, die da wichtig sind. Zum Ersten, dass wir das Gesetz in seiner Erziehungsfunktion sehen und gebrauchen. Was sagt Galater nochmal? Galater 3? Schulmeister oder Zuchtmeister. Ja? Also unser Lehrer auf Christus hin. Es hat allein damit eine sehr, sehr wichtige Funktion, dass wir dieses Gesetz benutzen, damit es durch seine Härte, durch seine Schärfe und durch seine Last Menschen dazu bringt, zu Christus zu fliehen. Okay? Das heißt, wenn wir anderen Menschen das Evangelium verkündigen, dann ist das Gesetz für uns wichtig. Wenn wir sie näher an Christus heranbringen wollen, dann ist das Gesetz ein sehr, sehr gutes Werkzeug für uns, ihnen ihren eigentlichen Zustand aufzuzeigen. Das ist nämlich ein ganz häufiger Fehler, den ich beobachte, der sich durch die Reihen zieht, dass wir heutzutage ganz oft versäumen. Oder wir stellen das immer so dar, Gott, da gibt es ein kleines Problem, das ist die Sünde. Aber Gott hat jetzt was Wunderbares gemacht und er hat ein tolles Angebot bereitgestellt. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du jetzt umkehrst. Und so stellt man, der Kunde ist König, versteht ihr, ja? Also stellen wir den jetzt so. Und es wäre doch schön, wenn du jetzt das Angebot annehmen würdest. Ihr Lieben, wir müssen dem Menschen, der vor uns ist, klar machen, hey, derjenige, der in der schwierigen Position bist, das bist du. Du hast ein Problem, du hast ein echtes Problem. Das ist die Sünde. Wenn das nicht ausgeräumt wird und wenn du davon nicht eine Rettung erfährst, dann sieht es sehr, sehr dunkel aus für dich in der Zukunft. Und das müssen wir deutlich machen. Es ist eine sehr unbequeme Position der Sünder. Das muss er begreifen. Dazu brauchen wir das Gesetz. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine gesunde Ausrichtung, einen gesunden Fokus haben. Also das ist der erste Punkt und das haben wir aber schon an vielen Stellen angeschaut. Es ist als Zuchtmeister. Wir brauchen das Gesetz unbedingt. Das zweite ist der prophetische Dienst in Bezug auf Christus. Was sagt Jesus? Denn das Gesetz, oder das ist auch, was wir jetzt neulich gelesen haben, wieder Johannes 5, gell? 100-mal gehört schon die Stelle. Ihr durchsucht die Schriften und meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das ist Johannes 5, ist das Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Oder Vers 46. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wenn wir das Alte Testament richtig lesen, was bewirkt es nach dem hier? Also das, wenn wir auch das Gesetz richtig lesen, was bewirkt es? Dass wir Jesus glauben, dass wir Jesus darin erkennen, dass wir diese Hoffnung sehen, auf die das Gesetz auch schon hinzeigt, auch schon in vielfacher Hinsicht. Allein was wir jetzt angeschaut haben, oder? Wir haben das Gesetz betrachtet von Genesis 1 und bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben mit der Reihe, aber seht, wie lange wir schon beschäftigt sind. Und wir sind noch nicht bei der Hälfte angelangt. Also es ist ein großer, großer Reichtum, wo uns das ganze Gesetz hinschiebt, auf Christus hinzeigt. Zeigt, schaut auf Christus, er ist der. Das ist der zweite Punkt, warum wir das Gesetz brauchen. Und der dritte Punkt ist, dass wir das Gesetz erfüllen, aber nicht auf eine buchstäbliche Art und Weise, sondern auf eine geistliche Art und Weise. Ganz viele Aspekte des Gesetzes erfüllen wir auf eine geistliche Art und Weise, nicht unbedingt dem Buchstaben nach, aber dem Geiste nach, ja. Was meine ich damit? Ich will es an ein paar Beispielen will ich es euch zeigen. Da wird es am besten deutlich. Wenn wir Matthäus 5 nochmal im Kopf haben, heißt es, wer nun eines dieser kleinsten Gebote auflöst. Was sind denn kleine Gebote? Was sind denn große und was sind kleine? Anhand von was könnte man diese Einteilung machen?
Das Aussatzmal am Haus zum Beispiel, würde ich sagen, ist ein kleines Gebot.
Okay. Wobei es jetzt von rein vom Umfang her ja ganz schön viel einnimmt. Ne? Also mindestens ein ganzes Kapitel, glaube ich, ja, wo sich damit befasst. Ja. Aber was könnte es noch sein? Also es könnte sein, ja, dass das damit gemeint ist, aber was noch? Ich mache euch ein Beispiel. Ich schlage mal im 5. Mose. 5. Mose. Fünfte Mose, Kapitel 22. Oder warte, schlagen wir zuerst, ich habe mir aufgeschrieben, welche Reihenfolge. Schlagen zuerst 25 auf. 25, Vers 4. Das ist für mich so ein kleines. Also, 5. Mose 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Ist es ein Gebot? Ist es das schwerste und wichtigste von allen Geboten?
Das wurde nur in dem Neuen Testament zitiert, von daher
würde ich es ja
ganz so klein halten eigentlich.
Mhm. Okay, aber die Aussage von Jesus ist ja, dass wir nicht mal das Kleinste auflösen dürfen. Okay? Also deswegen, ich denke, dass es eher so zu den Kleinen zu rechnen ist. Aber was hat es jetzt damit auf sich? Für den Juden konnte er sich aussuchen, sage ich, will ich es halten oder will ich es nicht halten. Wenn der Jude seinem Ochsen trotzdem das Maul verbunden hat, was hat das für eine Konsequenz? Nochmal so zur Erinnerung. Steht nicht näher beschrieben, aber von allem, was wir gelernt haben.
Wenn er es dem ganzen Gesetz schuldet.
Oh. Wer eines dieser Gebote bricht, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Ist krass, gell? Also, da merken wir wieder was von dem Zuchtmeister. Okay? Es ist kein Spaß. Es ist kein Tralala. Das ist ernst. Also, mach das und dann hast du was? Alles aufs Spiel gesetzt. Eigentlich deinen ganzen Segen, den Gott verheißen hat, ist aufs Spiel gesetzt. Und verspielt. Wow, das ist krass. Aber was ist jetzt mit uns Christen? Was machen wir jetzt damit? Wisst ihr? Ich sag mal so. Stell dich vor, dass ein Christ, der Landwirt, soll es geben, der hat einen Ochsen und dieser Ochse, der ist wohlgenährt, weil er immer das Maul nicht zugebunden bekommen hat. Und der Ochse, der wird aber langsam krank, weil er zu viel frisst, zu wenig arbeitet. Und ich merke, meinetwegen, es ist jetzt einfach so eine Beispielsituation, okay? Und ich merke, wenn ich den die ganze Zeit werde weiter fressen lassen, habe ich zwei Probleme. Ich kriege meinen Acker nicht gepflegt und ich kriege und der wird krank und stirbt. Oder, was weiß ich, der hat ein Geschwür im Mund. Sollte jetzt mal eine Weile nichts essen, damit er gesund bleibt. Ich könnte dazu kommen, zu sagen, okay, ich werde ihm das Maul wenigstens für eine Zeit verbinden.
Christ hat ja kein Problem, weil der Jude hat ja ein Problem.
Also, richtig. Der Punkt ist jetzt aber der, der Bauer sagt sich, okay, ich werde dieses Gebot übertreten, aber was er auf der anderen Seite macht, ist, dass er, wie gesagt, das ist eine sehr konstruierte Situation, von dem ganzen Ertrag, den er damit erwirtschaftet, lässt er den teilhaben, der einen geistlichen Dienst tut. An ihm, der eine Hirtenfunktion sozusagen ausübt.
Und vorher noch was anderes, er tut es ja auch diesem Ochsen zugute.
Ja, das ist das eine, ja, dass er es dem Ochsen nicht einfach nur aus einer egoistischen Haltung heraus macht sozusagen, dann wäre es auch wieder, das müssen wir fragen, ja. Aber der Punkt ist der, hat er das Gesetz erfüllt oder hat es nicht erfüllt? Schlagen wir auf 1. Korinther 9. 1. Korinther 9. Das ist die ganze Argumentation von Paulus, warum er sich, dass er sich rechtfertigt, warum er so frech gewesen ist, von den Korinthern Unterstützung. Nee, von den Korinthern hat er sogar extra gesagt, von euch werde ich es nicht nehmen, aber eigentlich hätte ich einen Anspruch darauf. Er rückt sie da ein bisschen zurecht. Und jetzt heißt es hier, Vers 7, erst argumentiert er so menschlich, ja. Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? So, also, wer geht in den Krieg und bezahlt sich selber? wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und bedient sich nicht an der Milch? Ja? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? So, jetzt nimmt er auf das Gesetz Bezug. Und er sagt, denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. So, was sagt ihr jetzt hier? Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Könnte sagen, naja, schon, ja, wenn er selbst den Spatz, aber sagt er, oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Sagt, denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. So, also Paulus sagt, dieses Gesetz ist für uns gegeben. Also, dass wir sehen, das Gesetz hat eine Aufgabe für uns. Es lehrt uns etwas. Und was lehrt es uns an dieser Stelle? Hauptsache, du schaust, dass der sein Maul zu hat und fertig, oder? Nein, sondern ein geistliches Prinzip. Versorge den, der dich versorgt. Oder der für dich arbeitet, versorge den. Okay? Wenn der jetzt der Christ in einer gewissen Situation, kann es sein, dass er das wörtliche Gebot übertritt, aber dass er den geistlichen Sinn erfüllt. Seht ihr das? Und wer hat das Gebot dann eigentlich erfüllt? Der es streng nach Strich und Faden gemacht hat, oder der den Sinn verstanden hat und der etwas gelernt hat daraus? Steht ihr, in was für einem Sinne wir das Gesetz halten und es erfüllen? Nicht immer unbedingt dem Buchstaben nach, aber indem wir etwas gelernt haben. Indem wir etwas Geistliches verstanden gelernt haben. Anderes Beispiel dafür, 5. Mose 22. Fünfte Mose 22, und das sind auch so ganz verschiedene Gesetze, wo ich auch zu den kleineren zählen würde. Vers 9, du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besehen, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt, der Same, den du gesät hast, und der Ertrag des Weinbergs. Was das alles wieder bedeutet, ja. Aber jetzt hier, greifen wir das mal auf. Du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel zusammen pflügen. Rind und Esel, warum stellt er die zwei hier nebeneinander?
Unterschiedliche Kräfte.
Das sind unterschiedliche Kräfte. Was könnte es noch unterschiedlich sein? Unterschiedliche Gemüte, Größe unterschiedlich. Was ist noch? Was unterscheidet sie noch?
Art ist auch so.
Auch Art. Größe, ja, haben wir schon gehört. Was unterscheidet sie noch, wenn wir nicht nur die biologischen Merkmale anbetrachten, sondern von dem, was im Alten Testament über sie gesprochen ist?
Rein
und unrein. Ah ja, eines rein, eines unrein. Die sollen wir nicht beide zusammen unter ein Joch spannen. Okay. 2. Korinther.
Ja.
2. Korinther 6. Da steht so geschrieben, in Vers 14, eine ganz einfache Aussage, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Oder wenn man es ein bisschen genauer noch übersetzt, steht hier bei mir auch unten dran, seid oder werdet nicht verschiedenartig zusammengejocht. Seht ihr, dass er auf diese Stelle hier anspielt? Auf diese Stelle im Alten Testament. Jetzt kann, worum geht es jetzt hier dabei? Was sagt er, das geht nicht unter verschiedenartigen Joch mit Ungläubigen? Was heißt das? Also, hier, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis oder welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen?
Die Ehe sein.
Betrifft es, denke ich, mit auch, aber nicht ausschließlich.
Geschäftliche Beziehungen, Partnerschaften.
Ja.
Das würde bedeuten, ich soll nicht mit Leuten zusammenarbeiten in meiner Arbeit, von denen ich weiß, dass sie Christen sind.
Also vielleicht eine Partnerschaft.
Ja, es ist eine Frage, es ist mehr eine Frage der Herzenshaltung. Ich finde, Jakobus 4 drückt es sehr gut aus. Es geht nicht nur darum, gewisse Geschäfte zu treiben oder was auch immer. Denn in der Bibel wird zu den Sklaven gesagt, die ungläubige Herren haben, dass sie ihnen dienen sollen. Okay, also das kann es nicht sein. Wenn wir Jakobus aufschlagen, Jakobus 4 muss es sein, sagt er 4,4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Es geht um Sympathisieren, um gemeinsame Sache zu machen, und das steht ganz oft in Konkurrenz, oder? Ich meine, es ist eine Sache, wenn ich mit einem Freude habe, ein bisschen Tischtennis mal zu spielen oder so. Aber in einem geistlichen Sinne, sage ich mal, Freund zu sein und versuchen, Gunst und Anerkennung der Welt zu erlangen. Versteht ihr, was ich meine? Sich der Welt anzubindeln. Um diese Dinge geht es. Okay? Und da sagt die Bibel, Mose spricht doch schon im Gesetz, du sollst die nicht miteinander unter ein Joch verheiraten. Da ist eine Trennung da, da ist eine Absonderung da. Also, und Paulus nimmt hier das Gesetz und zieht daraus ein geistliches Prinzip. Und das ist für uns wichtig und auf diese Art und Weise erfüllen wir das Gesetz. Ich will es noch an einem anderen Beispiel deutlich machen. Vielleicht ein bisschen größeres Gebot. Eine Stelle, 3. Mose 12. Vers 3. Ganz einfacher Satz. Und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. So, Beschneidung. Das war kein ganz geringes Thema bei den, kein ganz kleines Gebot, oder? Wie war es mit Mose, als er das nicht gemacht hat? Hat ihm fast Leben gekostet. Also es ist, denke ich, im Alten Testament keine kleine Angelegenheit. Was ist mit uns im Neuen Testament?
Soll das Herz beschnitten sein?
Ja, das geht ums Herz, ja. Römer 2. Römer 2. Und von dem ganzen Kontext her kann es uns ein bisschen durcheinander bringen. Ich bräuchte dann im Einzelgespräch, wenn es euch interessiert, könnt ihr mich fragen, wie das genau zusammenhängt. Weil wenn man es jetzt nur von unserem Hintergrund liest, kann man es missverstehen, wenn man das davor liest. Aber wenn wir jetzt hier Vers 26 lesen. Wenn nun der Unbeschnittene, das heißt der Heide, die Rechtsforderung des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden. Guck mal. Und das Unbeschnittensein von Natur, das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit dem Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist. Schaut mal, was er jetzt sagt. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung und Fleischbeschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist und nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Weitere Stelle, Kolosser 2. Kolosser 2. Vers 11. Wenn ich so schnell bin, dann müsst ihr mich bremsen. Okay. Also wir sehen, es geht, wir sind zwar beschnitten und wir erfüllen die Forderung des Gesetzes, dass Beschneidung stattfinden soll. Aber erfüllen wir bloß den Buchstaben oder erfüllen wir es auf eine viel tiefere Art und Weise? Das Letztere ist der Fall. Kolosser 2, Vers 11 heißt es, und in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. In der Beschneidung des Christus. Und das haben wir nach außen deutlich gemacht. Mit ihm begraben, in der Taufe, gestorben. Also bei uns ist nicht nur ein kleiner Teil gestorben von unserem Körper, sondern hier ist wir selbst, unser Fleisch, unser Ich, ist mit Christus gestorben. Und ist noch dabei, getötet zu werden. Beides. Epheser 2, Vers 11, wenn könnt ihr zu Hause noch nachschlagen, da heißt es auch von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Das ist der ursprüngliche Vorläufer, aber das Gesetz erfüllen wir viel mehr und viel tiefer auf eine geistliche Art und Weise. Okay?
Was macht denn der Jude jetzt? Weil das habe ich jetzt eben gerade erst gemerkt in Bezug auf die letzte Predigt. Da sagt Paulus ja und er die. Jesus sagt zu den Juden, und ihr beschneidet am Sabbat einen Menschen, wo sie ihm vorwerfen, dass er am Sabbat ja heilt. Und körperliche Arbeit, also Beschneidung, ist ja verboten. Was macht denn der Jude, wenn er jetzt zwei Gebote hat, die nicht widersprechen? Wenn der eine am Tag X geboren ist und am achten Tag, wenn er schneiden soll, ist halt Sabbat. Was macht denn der eigentlich?
Was richtig wäre, ja. Was Jesus sagen will, es ist in Ordnung, wenn man am Sabbat beschneidet. Aber was ihr seht ist, Sabbat halten bedeutet in dem Kontext nicht, dass man gar nichts mehr tun darf. Ja? Oder dass man dann einen Katalog aufstellt, wie die es gemacht haben. 10.000 Dinge, die verboten sind und manche sind erlaubt. Aber wer definiert sein?
Genau, aber bevor Jesus das jetzt erklärt hat, also sein Statement dazu gegeben hat, wie hat der Jude das gelöst, das Problem?
Nun,
es gab ja nicht eine Rangfolge der Gesetze, wie das A, dann B oder.
Und ich denke, das ist das, wo Jesus auch zeigt, oder wo wir dahin geführt werden, du kannst es gar nicht halten. Es geht gar nicht. Nicht mal, wenn. Du kannst es eigentlich nicht, es geht eigentlich in dem Sinne gar nicht, versteht ihr? Du wirst an absolute Grenzen stoßen und das funktioniert nicht. Also das ist es ist unmöglich. Es geht gar nicht. Aber was geht, ist, dass Jesus ist derjenige, der die Rechtsforderung des ganzen Gesetzes erfüllt, und aufgrund dessen haben wir Hoffnung. Und das ist die Lösung zu dem Ganzen. Aber das mit dem Sabbat, wir könnten als nächstes Beispiel nehmen. Es kann sein, ein Christ arbeitet am Samstag.
Krankenschwester.
Ja, zum Beispiel, ja. Aber sie hat die wahre Ruhe in Christus gefunden und ehrt Gott. Egal ob Sabbat ist oder ob nicht Sabbat ist. Für jeden Tag ein Sabbat. Versteht ihr, was ich meine? Wer hält den wahren Sabbat? Mhm. Derjenige, der die ganze Woche schuftet und arbeitet und von Gott an Gott keinen Gedanken verschwendet und am Sabbat zum Gottesdienst geht? Oder derjenige, dem sein Leben ein Lobpreis für Gott ist? Ja. Also, das ist vielleicht nochmal irgendwann Zeit, dass man es vielleicht nochmal ein bisschen intensiver die Frage nach dem Sabbat ein bisschen beleuchtet, weil das ist, was einige auch beschäftigt und bewegt, sage ich mal. Aber das steht alles in diesem Zusammenhang. Und auch wenn ich euch nicht, Stand jetzt, und ich glaube, es wird in meinem ganzen Leben auch so sein, wenn ich euch nicht zu jedem einzelnen Gebot eine geistliche Auslegung dazu geben kann, bis jetzt, trotzdem finden wir hier ein Muster, wie wir damit umgehen und beleuchten wiederum das Gesetz, auch das ganze Alte Testament, aber auch das Gesetz aus dem Licht, das wir durch das Neue Testament haben. Also falsch wäre es, hinzugehen und zu sagen, aufgrund von so einem kleinen Gebot, sage ich mal, du sollst keine zwei Samen ausstreuen oder was auch immer, jetzt irgendwelche Dinge verbindlich für uns Christen zu erfinden, irgendwelche Prinzipien daraus zu ziehen, die wir sonst nirgendwo finden im Neuen Testament. Aber wenn ich im Neuen Testament gewisse, in der Nachfolge Jesu, während ich ihm hinterhergehe, gelernt habe verschiedene Dinge, dann werde ich auf einmal ins Alte Testament reingehen und sagen, ah, schau mal, aber hier finden wir es ja auch schon, in einer irdischen Weise, vielleicht mit ganz anderen Formen und wie auch immer, aber in einem irdischen Bild finde ich das ja auch schon, was ich hier in Christus gelernt habe. Seht ihr? Und dann in dem Sinne ist es verbindlich, in dem Sinne werden wir es erfüllen. Zwei Stellen noch und dann runden wir es ab. Römer 13, Vers 8. Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. So einfach, gell? Ja. Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Lieben, wenn wir wirklich geleitet und geprägt sind von diesem neuen Gebot, was Jesus uns gegeben hat, dann werden wir das Gesetz erfüllen. Ob es in einer wortwörtlichen Art und Weise ist, oder ob es in einer geistlichen Art und Weise ist, die manchmal der wortwörtlichen sogar entgegenstehen kann, wie wir gesehen haben, mit der Beschneidung, mit dem Ochsen, wir werden es erfüllen. Das ist großartig. Ganz ähnlich sagt es nochmal Galater, und damit machen wir den Deckel drauf. Galater 5. Vers 14. Wir machen Vers 13, weil es passt gut in den ganzen Kontext hinein. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Das passt, gell? Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Das wäre völlig missverstanden. Sondern dient einander durch die Liebe. Galater 5, 13 und 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich glaube, dass wir da alle Freiheit natürlich da hineinzunehmen, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist ein Fokus jetzt gerade eben auf die zwischenmenschliche Ebene und auf das Menschliche. Da spielt es die andere Beziehung ganz genauso mit hinein. Aber das ist die Erfüllung des Gesetzes. Da, auf diese Art und Weise, wie gesagt, entweder auf eine wörtliche Weise oder auf eine geistliche Art und Weise erfüllen wir dieses Gesetz.
Und das ist auch die Antwort auf die Matthäus 5
Frage. Genau, auf diese Art und Weise.
Immer wörtlich erfüllt, aber
ja, genau.
Jedes Gesetz,
jedes Gesetz ist, bleibt bestehen, es wird nicht aufgelöst. Es bleibt bestehen, es hat einen Wert, es hat eine Funktion. Ja. Es bedeutet aber nicht, dass wir es immer dem Buchstaben nach erfüllen, der wortwörtlichen Bedeutung, sondern es kann genauso eine geistliche Erfüllung sein. Ja. Und da brauchen wir eben den ganzen Blick auf das Matthäus-Evangelium, von dem, was Jesus sonst gesagt hat. Ich meine, er hat, was die Speisegebote zum Beispiel anbelangt, da geht es im Matthäus-Evangelium auch darum, sagt er später, dass es aufgelöst ist, ja, dass es nicht mehr auf diese Art und Weise geht. In dem Sinne kann er in Matthäus 5 nicht meinen, dass jedes einzelne ganz getreu nach dem Buchstaben erfüllt werden muss und dass nur der in den Himmel kommt. Okay. So, ich hoffe, dass ich nicht mehr verwirrt habe euch, als ich euch weiterhelfen konnte, aber lasst es uns mitnehmen. Das Alte Testament, das hat einen großen, großen Wert für uns. Es hilft uns, Jesus zu sehen. Es hilft uns, unsere Schuld zu sehen. Und das sind beides sehr, sehr wichtige Faktoren, damit wir überhaupt zu Christus kommen können, aber auch um zu wachsen. Und es erzieht uns in der Gerechtigkeit, indem wir das, was wir im Neuen Testament, das, was wir in der Nachfolge Jesu lernen, anfangen, genauso auch hier zu entdecken. Irdisch oder also in irdischen Vorbildern oft oder aber auch in ganz ähnlicher Entsprechung. Ihr dürft gerne Fragen aufschreiben und wenn sie euch präsent sind, auch gleich kommen, können wir gerne drüber austauschen. Ich weiß, da braucht es, das ist nichts, wo man ganz schnell abhandelt, da braucht man eine gewisse Reife und da brauchen wir Zeit, da drin zu wachsen und fest zu werden. Aber es wird gute Frucht tragen, wenn wir es verstehen. Und ich hoffe, dass es mehr und mehr Licht für euch gibt. Dann lasst uns beten, lasst uns Gott danken für das Gesetz. Und lasst uns Gott bitten, dass er uns die Herrlichkeit und die Größe auch von seinem Gesetz mehr und mehr zeigt und uns Christus darin sehen und erkennen lässt. Jeder, der es auf dem Herzen hat, darf gern beten.